Ich bin aus Hünfeld bei Fulda gekommen. Die Gemeinde, die Brüder haben mich eingeladen, zu einer Evangelisation zu kommen im nächsten Jahr, wenn Gott will, im März, Anfang März 2002. Das ist schon bald, weil die Zeit so schnell verfliegt. Und ich habe es mir zur Regel gemacht, wenn ich irgendwo zum ersten Mal hinkomme in eine Gemeinde, dann ist es gut, wenn man sich vorher an einem Wochenende ein bisschen kennenlernt. Und so haben wir das an diesem Wochenende miteinander versucht. Gestern war eine Schulung, ein Seminar für persönliche Evangelisation. Eine ganze Reihe von euch haben ja teilgenommen gestern. Und wir haben uns Gedanken gemacht darüber, wie können wir die Menschen unserer Zeit, unserer Generation, unsere Zeitgenossen gewinnen für das Evangelium. Das war unser Programm gestern. Und ich denke, wir hatten eine schöne und gesegnete Zeit zusammen. Und heute Morgen möchte ich in diesem Gottesdienst gerne eine Vorbereitungsbotschaft weitergeben an die Adresse der ganzen Gemeinde. Da sind wir alle jetzt gemeint, alle angesprochen. Gestern war nur ein Teil, vielleicht 35 Geschwister, die da teilgenommen haben. Heute Morgen geht es an die Adresse jedes Einzelnen, der ganzen Gemeinde hier und auch an meine Adresse. Ich möchte nämlich sprechen über Voraussetzungen für eine fruchtbare Evangelisation. Wir wollen nämlich nicht nur eine Evangelisation durchführen, damit das auch mal wieder passiert ist, so alle Jahre wieder. Das ist zu wenig. Wir wollen das nicht nur so abhaken. Wenn wir das machen, wollen wir das mit aller Ernsthaftigkeit, mit aller Freude, aber auch mit aller gebührenden Vorbereitung darauf durchführen. Ich lese zu Beginn zwei Schriftstellen. Die eine, denke ich, kennen wir gut aus dem Alten Testament. Jesaja 52, Vers 11. Jesaja 52, Vers 11, dort heißt es: Reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Ein wichtiges Wort aus dem Alten Testament. Und dazu ergänzend aus dem Neuen Testament, 1. Korinther 15, Vers 58, da schreibt der Apostel Paulus: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Da ihr wisst, dass eure Mühe in dem Herrn nicht vergeblich ist. Evangelisation ist mit Mühe verbunden. Aber wenn wir uns im Herrn mühen, dann wird sie nicht vergeblich sein. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir haben für das nächste Jahr eine Evangelisation geplant. Eine Evangelisation ist keine Lehrwoche. Das ist wichtig, dass eine Gemeinde auch Lehrwochen hat. Bibelwochen, wo das Wort Gottes in besonderem Maße gelehrt und ausgelegt wird, damit wir im Glauben wachsen können und vertieft werden. Das ist sehr wichtig. Aber eine Evangelisation ist keine Lehrwoche. Wir haben auch keine Rüstwoche geplant. Wir haben keine Heiligungswoche geplant. Wir haben eine Evangelisation geplant. Bei einer solchen Woche geht es gar nicht in erster Linie um uns, die wir schon gläubig sind, sondern es soll gehen um Verlorene, um solche, die noch draußen stehen, die noch in der Welt sind, die noch in falscher Richtung unterwegs sind auf dem breiten Weg. Um die soll es gehen in erster Linie bei unserer Evangelisation. Aber alle, die schon gerettet sind, und ich denke, da gehören viele dazu, die hier in diesem Raum sind heute Morgen. Alle, die schon gerettet sind, alle Jünger Jesu, die dürfen Mitarbeiter sein bei einer Evangelisation. Es ist viel zu wenig, einen Evangelisten einzuladen und der hält dann die Vorträge. Natürlich, das braucht man auch, aber damit steht und fällt der Segen allein noch nicht. Es kommt darauf an, dass viele in der Gemeinde aktiv mitarbeiten, gut vorbereitet sind, sich wirklich mit hineinnehmen lassen bei diesem Dienst. Ich möchte aber hier gleich einfügen, trotzdem es in erster Linie um die Verlorenen gehen wird, kann die Evangelisation trotzdem für die ganze Gemeinde ein großer Segen werden. Schaut, wenn das Evangelium verkündigt wird, da werden doch unsere Herzen froh. Da gehen unsere Herzen auf. Wenn der Weg der Rettung erklärt wird, wenn noch einmal ganz deutlich gesagt wird, wie Menschen errettet werden können, wenn das Evangelium Jesu Christi groß gemacht wird, wenn auch klar über Sünde gesprochen wird und über Verlorenheit, es wird auch über fromme Sünden gesprochen und es wird auch Botschaft der Heiligung mit dabei sein bei der Evangelisation. Und das ist doch ein Segen für die ganze Gemeinde. Also noch einmal, es soll nicht in erster Linie um die Geretteten gehen, sondern um die Verlorenen, die noch draußen sind. Und trotzdem wird erwartet, dass jeder Gläubige, der kommen kann, der nicht aus beruflichen oder familiären oder gesundheitlichen Gründen verhindert ist, dass jeder Gläubige, der kommen kann, da ist an den Abenden bei der Evangelisation. Denn wer soll denn die anderen Leute mitbringen hierher, wenn die Gläubigen nicht kommen? Wer soll denn beten für die Abende und an den Abenden? Wer soll denn hier die Atmosphäre gestalten? Wer soll denn die Leute begrüßen? Wer soll denn freundlich mit ihnen reden vorher und nach der Veranstaltung? Wer soll denn die Lieder singen? Wer soll denn Zeugnis geben, wenn die Gläubigen nicht da sind? Der Evangelist alleine kann das doch nicht. Es wird also erwartet, dass alle, die kommen können, da sind an den Abenden der Evangelisation. Es wird immer einmal einen Grund geben, warum man verhindert ist. Der eine hat Nachtschicht, der andere hat ein krankes Kind zu Hause. Es wird Gründe geben, wo man verhindert ist, das wissen wir alle. Aber ich meine die, die nicht verhindert sind. Dann wäre es jammerschade, wenn sie zu Hause sitzen und irgendwelche nebensächlichen, zweitrangigen oder sogar dumme Sachen tun würden, während hier gerungen wird, dass Menschen aus der Finsternis ins Licht kommen. Und es ist noch ein Grund, warum die veranstaltende Gemeinde sehr gesegnet werden kann bei einer Evangelisation. Denn jede Gemeinde auf der Erde hat nicht nur einen Kern, jede Gemeinde hat auch einen Rand. Kern und Rand. Und es kann gut sein, wenn der Rand der Gemeinde erreicht wird mit dem Evangelium. Vielleicht Menschen, die noch nicht durchgedrungen sind, die schon kommen als Besucher, als Zuhörer, aber noch nicht wirklich durchgedrungen sind zum Frieden mit Gott, noch nicht wiedergeboren sind. Es gibt auch Kinder in den Reihen der Gemeinde, Jugendliche, die vielleicht sich noch bekehren müssen. Vielleicht nicht, vielleicht sind sie schon bekehrt, aber Einzelne müssen sich vielleicht noch bekehren. Und es gibt auch erweckte Menschen, die angesprochen sind, aber eben noch nicht wirklich ganz beim Herrn sind. Es gibt Halbbekehrte, es gibt auch Laugewordene, es gibt auch solche, die die erste Liebe verlassen haben. Es gibt Demas-Seelen, die die Welt wieder lieb gewonnen haben. Das alles gibt es. Und ich fürchte, in jeder Gemeinde auf dieser Erde einen Kern und auch einen Rand. Und solche, die am Rand stehen, die können zum Kern hindurchdringen. Die können wirklich vorwärts kommen. Die können zurechtgebracht werden bei einer Evangelisation. Und darüber wollen wir uns auch freuen. Das wäre auch ein großer Segen für die veranstaltende Gemeinde. Vielleicht gibt es auch Geschwister hier, die sagen, ja, warum machen wir denn extra eine Evangelisation? Bei uns wird doch jeden Sonntag das Evangelium gesagt und im Jugendkreis und in den Kinderstunden und bei dieser und jener Gelegenheit. Warum denn noch eine besondere extra Evangelisationswoche? Ich möchte mit einem Zitat von einem Evangelisten antworten, der im letzten Jahrhundert in Deutschland großen Segen gewirkt hat und auch in der Schweiz. Er hieß Samuel Keller. Er hat es treffend gesagt, er hat ein Bild gebraucht aus Ägypten. Er sagt, schaut, Ägypten, das Land Ägypten, hat den Nil. Und der Nil fließt das ganze Jahr über durch Ägypten. Und doch braucht es immer mal wieder eine Überschwemmung des Nils, damit auch die Flut hoch hinaus auf die Felder kommt, die sonst nie etwas getragen haben. Haben wir das Bild verstanden? Der Nil fließt das ganze Jahr durch Ägypten, immer in seinem Flussbett. Aber ab und zu, wenn er überschwemmt ist, dann geht das Wasser bis hoch an die Felder und dann gibt es auch da oben Frucht. Versteht ihr, liebe Geschwister? Es braucht auch einmal eine Überschwemmung des Nils. Es muss auch einmal in besonderer Weise evangelisiert werden. Und es ist ein Segen, wenn einmal eine ganze Woche lang oder 5, 6 Tage lang das Evangelium konzentriert verkündigt wird, erwecklich, mit dem Ruf zur Umkehr und Glauben. Das ist die Überschwemmung des Nils und dann steigt das Wasser des Lebens, im Bild gesprochen, auch vielleicht zu solchen Menschen hin, die noch nicht errettet sind, auch am Rand der Gemeinde. Es ist also berechtigt, wenn wir das tun. Wir wollen das ganze Jahr über evangelisieren, jede Gelegenheit nutzen, auch im persönlichen Zeugnis, den Nachbarn gegenüber, den Freunden, den Arbeitskollegen, den Verwandten, selbstverständlich. Wir wollen immer evangelisieren, wo wir Gelegenheit haben, Kassetten weitergeben, Bücher weitergeben, Schriften weitergeben, Traktate und dergleichen mehr, einladen zu Veranstaltungen. Und doch ist es berechtigt, einmal in besonderer Weise eine Evangelisation durchzuführen. Nun habe ich eine sehr lange Einleitung gemacht, das weiß ich. Manche sind jetzt schon müde nach der Einleitung. Aber ich kann euch sagen, wir haben noch 3 Punkte vor uns. 3 kurze, einfache, klare Punkte, die ich einmal von dem Evangelisten Wilhelm Pahls gelernt habe, der ja sicher vielen auch bekannt ist, persönlich oder mindestens vom Namen. Und diese Punkte sind ganz einfach, die kann sich heute jeder merken. Ordnen, beten, arbeiten. Wir sprechen über Voraussetzungen für eine gesegnete, für eine fruchtbare Evangelisation. Und diese 3 Punkte möchte ich jetzt entfalten. Ordnen, nämlich unser Leben ordnen, beten und arbeiten. Erstens ordnen. Nach diesem ersten Punkt dürfen dann die Kinder in ihre Gruppen. Ja? Wir werden euch rechtzeitig entlassen hier. Erstens ordnen. Auf der Insel an der Nordsee stand ein Leuchtturm. Er war weithin zu sehen. Und dann kam dort eine Reisegruppe auf die Insel und hatte eine Führung. Die ganze Insel wurde erklärt. Und dann kam die Gruppe auch zu dem Leuchtturm. Und alle staunten über den gewaltigen Bau. Aber dann sagte der Führer einen wichtigen Satz. Er sagte, Richtung gibt das Licht, nicht der gewaltige Bau. Wenn das Licht da oben ausgeht, ist der Leuchtturm genauso gefährlich wie der Felsen, auf dem er steht. Richtung gibt das Licht. Dieses Bild kann uns zu einer Predigt werden. Unser Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16, ihr seid das Licht der Welt. Die bekehrten Christen, die Wiedergeborenen, haben eine große Verantwortung. Wir sind die einzige Bibel, die von den Weltmenschen gelesen wird. Die lesen ja diese Bibel leider nicht. Aber sie sehen das Leben von uns Christen. Und ihr wisst, wie genau sie uns beobachten manchmal, die Arbeitskollegen, die Nachbarn, wie wir leben. Wir sind die einzige Bibel, die von Weltmenschen gelesen wird. Wir sind das Licht der Welt und das ist eine große Verantwortung. Und darum wollen wir wachsam sein. Es kann uns ja nichts Besseres passieren, als wenn der treue Herr seinen Finger vielleicht auch auf die eine oder andere wunde Stelle in unserem Leben legt, damit wir wieder in vollem Gehorsam und in voller Freude unter vollem Segen unseren Weg gehen können. Schaut ihr Lieben, wenn man eine Evangelisation plant, dann kommt als erstes die Frage auf nach einem Evangelisten. Ich will also bei mir beginnen. Wir wollen uns alle ins Licht stellen lassen heute Morgen. Ich will bei mir anfangen. Es kommt die Frage nach dem Evangelisten. Welcher Bruder kann diesen Dienst tun? Man macht sich Gedanken, man hatte schon diesen Bruder und jenen Bruder und den schon. Man will nicht immer dieselben hören, man will auch mal einen neuen Evangelisten einladen, weil jeder es wieder in einer anderen Art sagt und jeder wieder andere Menschen anspricht durch seine Verkündigung und Art. Und so macht man sich Gedanken, ob es vielleicht einen Bruder gibt, den Gott auch schon gesegnet hat in seinem Dienst, den Gott schon gebraucht hat, der schon manche Erfahrungen mitbringt. Das ist alles richtig, wenn man so überlegt. Aber ich darf an der Stelle sagen, bei Gott zählt kein Diplom. Bei Gott zählt kein Diplom. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Der junge Moody, der spätere gesegnete, vollmächtige Evangelist, hat als junger Mann in Chicago in USA Jugendarbeit gemacht in dieser großen Stadt. Und dann hatten sie auch eine Evangelisation geplant und sie fragten bei einem berühmten, damals sehr bekannten Evangelisten an und luden diesen Bruder auch erstmal zu einem Vorbereitungsdienst in die Arbeit dort ein, damit man ihn kennenlernen konnte. Und als dieser bekannte und berühmte Evangelist in der Gemeinde war und predigte, da stieß Moody seinen Freund an und sagte zu ihm, während er noch predigte, du, den wollen wir nicht. Der hat die Salbung verloren. Wisst ihr, was er damit meinte? Der redet nicht mehr in der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht früher mal, aber der hat die Salbung verloren. Merkt ihr, bei Gott zählt kein Diplom und kein berühmter Name und nicht, was mal in der Vergangenheit vor 20 Jahren war. Wir müssen heute im Segen Gottes stehen und im Gehorsam leben. Da kann einer heißen, wie er will. Er kann in Vergangenheit in großem Segen gewirkt haben, aber wenn er heute nicht in der Heiligung seines Lebens lebt, wenn er nicht bei dem Herrn bleibt, wenn er nicht demütig und klein bleibt in seinen eigenen Augen, wenn er stolz wird, dann kann Gott ihn nicht mehr gebrauchen und er kann auch auf andere Wege kommen. Und deswegen ist im Blick auf den Evangelisten wichtig, steht er vor dem Herrn? Sind seine Lippen sauber? Lebt er in der Heiligung? Hat er eine klare Verkündigung? Predigt er unerschrocken das Evangelium von Gericht und Gnade? Nennt er auch Sünde beim Namen, sodass sich Gott dazu bekennen kann? Predigt er Buße und Glauben? Das ist die erste Frage, die an den Evangelisten geht. Ich will euch bekennen, ihr kennt mich ja nicht im Grunde oder ganz wenig. Ich bin natürlich kein vollkommener Mensch. Ich bin ein begnadigter Sünder. Ich mache leider noch viele Fehler. Manchmal vergesse ich meinen Anzug und manchmal sind es noch schlimmere Fehler, die ich mache, ja. Aber ich möchte von ganzem Herzen sagen, dass ich bemüht bin, in der Heiligung meines Lebens zu leben, keine erkannte Sünde in meinem Leben zu dulden, wenn sie geschieht, sie in Ordnung zu bringen, so bald wie möglich vor Gott und vor Menschen. Das ist schon mein Anliegen. Das kann ich bezeugen. Und trotzdem, auch wenn vielleicht der Evangelist im Segen Gottes lebt und dient, kann eine Evangelisation dennoch fruchtlos bleiben oder mit sehr wenig Segen verlaufen, wenn es im Trägerkreis, wenn es bei der veranstaltenden Gemeinde nicht stimmt. Und nun sind wir beim zweiten Bereich. Jetzt kommen wir zu dem Veranstalter, zu der Gemeinde, die diese Evangelisation durchführen will. Und das seid ihr, liebe Geschwister. Jemand hat einmal gesagt, jetzt kommt ein sehr hartes Wort. Eine tote Mutter kann keine lebendigen Kinder bekommen. Das stimmt, oder? Eine tote Mutter kann keine lebendigen Kinder bekommen. Die Medizin, die kann zwar heute schon allerhand anstellen, aber das kriegen sie immer noch nicht fertig, dass eine tote Mutter ein lebendes Kind zur Welt bringen kann. Normalerweise nicht. Und so ist es auch im Geistlichen. Eine tote Gemeinde, eine Gemeinde, die geistlich nicht lebendig ist, die wird wahrscheinlich wenig Frucht hervorbringen können. Gott wird doch einer solchen Gemeinde keine Neubekehrten anvertrauen. Er gibt einer toten Mutter keine lebendigen Kinder, jedenfalls im gewissen Sinn nicht. Und das heißt, ohne Bild gesprochen, wenn bei den Gläubigen das Leben nicht aufgeräumt ist, wenn es bei den Eheleuten in der Ehe nicht stimmt, man lässt sich nicht scheiden, aber man lebt im Grunde nebeneinander oder gegeneinander, es stimmt nicht mehr in der Ehe, wenn Jugendliche in offenkundiger Sünde leben, Dinge vorwegnehmen, die in die Ehe gehören, wenn die Geschäftsleute krumme Sachen machen und nicht korrekt vor dem Herrn sind, in der Buchführung und Steuererklärung und all diesen Dingen, und wenn es Gläubige nicht ernst nehmen mit der Sünde, wie soll der Herr dann segnen? Ich weiß, Gott ist souverän, der segnet manchmal auch noch, wenn wenn nicht alles vollkommen ist, in welcher Gemeinde auf dieser Erde ist schon alles vollkommen? Und wenn Gott nur dann segnen wollte, dann kann er überhaupt nicht mehr segnen, ja? Aber trotzdem gilt die Regel, Gott ist sein Name zu heilig, als dass er sich mit unserem bewussten Unrecht verbindet. Wenn wir als Christen und auch als Gemeinde in bewusster Sünde leben, dann wird Gottes Name verunehrt und dann wird er sich sicherlich nicht in dem Maße verherrlichen können, wie wenn unser Leben aufgeräumt wäre. Gott ist sein Name zu heilig, als dass er sich mit unserem Unrecht verbindet. Er ist ein heiliger Gott und er hat gesagt, dass wir Christen heilig leben sollen. Ihr Lieben, ich will das deutlich sagen. Wenn an diesen Abenden hier im März irgendwelche Nichtchristen kommen, die in allen Sünden leben, die betrügen und die stehlen und die Ehe brechen und die trinken und die rauchen und die fluchen und die lästern, vor denen haben wir doch keine Angst, oder? Wenn die hier reinkommen, die sollen kommen, die sollen das Evangelium hören, sie sollen hören, dass sie umkehren müssen von einem solchen Weg. Da freuen wir uns, wenn sie kommen. Aber wenn hier an den Abenden Geschwister sitzen, die nicht mehr miteinander reden oder sich nicht mehr grüßen, weil mal irgendwann etwas vorgefallen ist und man hat das nie wirklich geistlich bereinigt, sich nie vergeben und nie darüber wieder die Hand gereicht, dann ist mir bange um den Verlauf der Evangelisation. Dann ist mir bange, wenn es da nicht stimmt. Unversöhnlichkeit ist etwas ganz Schlimmes. Das zeigt uns die Bibel schon im Alten Testament, im Volk Israel. Wenn die Feinde von außen kamen, war das nicht das Problem, ob die Philister hießen oder Midianiter oder Amalekiter. Gott hatte gesagt, einer von euch, Israeliten, schafft 1000 von den Feinden. Aber wenn es innen bei Israel nicht stimmte, wenn es bei Gottes Volk nicht stimmte, dann gab es eine Niederlage nach der anderen. Dann können wir lange auf dem Boden liegen wie Josua. Dann wird Gott sagen, steh auf, brauchst gar nicht weiter beten. Steh auf, es ist Banngut in eurer Mitte. Damals war es ein Mantel und eine Stange Gold, die gestohlen worden waren. Heute sind es manchmal andere Dinge, die den Herrn hindern zu segnen. Verborgene Sünden in den Reihen der Gläubigen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich muss dich an der Stelle fragen, vor dem Angesicht Gottes, willst du bei dieser Evangelisation im Wege stehen? Willst du ein Achan sein, wie im Alten Testament im Volk Israel? Es geht nicht darum, dass wir in Schwachheit auch diesen und jenen Fehler machen, dass wir hier mal versagen und da, dass uns mal ein böses Wort über die Lippen kommt oder ein heftiges oder ein liebloses. Das passiert uns allen. Darum geht es nicht. Es geht darum, wenn bewusste, konkrete Sünde in unserem Leben ist, wenn wir auch wissen, das gefällt Gott nicht, wir haben Gottes Gebote übertreten und wir bereinigen es nicht, wir ordnen es nicht. Wir leben mit Schuld in unserem Leben. Wir leben mit krummen Sachen, an die wir uns gewöhnt haben. Das darf nicht sein. Und darum bitte ich jeden, sich in der Stille vor Gott zu prüfen. Es kann uns doch gar nichts Besseres passieren. Wir haben eben uns an die Wiederkunft Jesu erinnert. Vielleicht erleben wir die Evangelisation gar nicht mehr im März. Der Herr kann schon vorher wiederkommen. Und wir wollen doch bereit sein, ihm zu begegnen. Wir wollen nicht nur unser Leben ordnen, weil eine Evangelisation ist. Unser Leben soll immer geordnet sein, weil wir nicht besser leben können, als wenn wir ganz im Frieden sind mit unserem Herrn. Dann sind wir auch bereit auf sein Kommen. Lasst uns mit jeder erkannten Sünde brechen. Lasst uns, wenn es sein muss, auch in die Aussprache gehen und die Dinge ordnen. Lasst uns Seelsorge suchen. Lasst uns aufeinander zugehen, wenn wir uns verletzt haben, wenn wir gegenseitig schuldig geblieben sind. Lasst uns nicht stolz sein. Was sind wir oft für stolze Leute? Wie wenig kriegen wir das fertig, einander um Vergebung zu bitten? Aber wenn wir das tun, dann wird der Herr das sehr segnen und es wird Folgen haben, auch im Verborgenen. Und darum bitte ich dich, wenn du betroffen bist, schreib den Brief, tätige den Anruf, Rufe den an, wo du meinst, es muss noch etwas geklärt werden. Versöhne dich, lass los, die du gebunden hast, und gehorche dem Herrn neu. Pflügt ein neues, ruft Gott seinem Volk zu. Und ich bitte an Christi Stadt, dass niemand, auch ich nicht, niemand dem Wirken des Herrn im Wege stehen möchte bei dem, was wir vorhaben. Vor der Pause will ich nur noch das eine sagen. Ich mache viele Erfahrungen im Blick auf Evangelisationen. Ich bin schon mehr als 20 Jahre jetzt unterwegs in diesem Dienst, Land auf, Land ab, manchmal auch in anderen Ländern, aber meistens hier in Deutschland. Seit 6, 7 Jahren komme ich auch in Russland deutsche Gemeinden, ganz verschiedener Prägung in unserem Land. Und ich stelle überall dasselbe fest, wenn evangelisiert wird, wenn dann die Evangelisationswoche beginnt, an den ersten Abenden kommen fast immer die Gläubigen in die Aussprache und bringen ihre Sünden und bekennen ihre Sünden. Das ist auch gut, ja, wenn die Gläubigen kommen. Aber dann frage ich mich, warum kommen sie denn erst jetzt, wo die Evangelisation angefangen hat? Warum haben sie denn vorher nicht ihr Leben geordnet? Warum kommen sie denn jetzt, wenn die Evangelisation schon beginnt, wenn sich Menschen bekehren sollen von draußen? Warum kommen sie erst jetzt? Warum haben sie ihr Leben vorher nicht geordnet, die lieben Brüder und Schwestern? Und was da für Dinge manchmal kommen? Mir macht keiner mehr was vor. Ich habe Hunderte, Tausende wahrscheinlich von Gesprächen geführt mit Menschen, die ihre Sünden bekannt haben. Mir macht niemand mehr was vor. Es kommen überall auch in den Gemeinden dieselben Sünden vor. Ob bei russlanddeutschen Gemeinden oder bei hiesigen Gemeinden. Es sind immer dieselben Sünden, weil unser Herz genauso böse und verzweifelt, abgrundtief vergiftet ist wie alle anderen Herzen auch. Und da macht mir niemand mehr was vor. Da kann die Gemeinde von außen am Sonntagmorgen da sitzen, wie aus dem Ei gepellt. Und der Chor singt wunderbar und alles ist herrlich. Und im Verborgenen gibt es doch Dinge, die da ins Leben gekommen sind und die dem Herrn nicht gefallen. Ordnet es bitte vorher, ordnet es jetzt, ordnet es heute und wartet nicht, bis die Evangelisation begonnen hat. Es steht geistlich im Weg, glaubt es mir bitte. Und darum reden wir heute Morgen darüber. Wenn ihr sagt, was fällt dem ein, der kommt hier zum ersten Mal in unsere Gemeinde und hält uns hier so eine Predigt und mutet uns hier sowas zu. Wenn ihr sagt, den wollen wir nicht, der kann daheim bleiben, dann werden das die Brüder untereinander besprechen, dann wird es nicht zu der Evangelisation kommen. Dann ladet ihr einen anderen Evangelisten ein, aber es ist besser, ihr ordnet euer Leben, wenn ihr betroffen seid, und ich ordne meins, wenn ich betroffen bin, und wir gehen so in diese Woche und der Herr wird viele segnen. Das wäre doch viel, viel besser. Das will ich bei diesem Punkt ordnen, noch mal den Besuch ansprechen an den Abenden. In der Schweiz, in einer sehr katholischen Gegend, stand ein kleines Missionszelt. Und da war eine kleine junge Gemeinde und die wagte eine Evangelisation, eine Zeltmission. Und die Gemeinde hatte damals 20 Glieder. Das war nicht viel, aber sie wagten eine Zeltmission, 20 Glieder. Und sie hatten ein kleines Zelt aufgestellt, das fasste 50 Personen, ein Mini-Zelt, ja. Und sie hatten einen Evangelisten eingeladen und er kam. Und dann kam der erste Abend und es waren 7 Gläubige im Zelt von den 20. 7 Gläubige. Könnt ihr euch vorstellen, was das für den Evangelisten für eine Enttäuschung war? 7 waren da von 20. Und ich weiß selber von anderen Evangelisationen, wo am ersten Abend manchmal nur ein Drittel der Gemeinde da war oder weniger. Und erst so langsam kamen dann auch andere dazu. An den ersten Abenden sind es meistens die Treuen, die einfach immer da sind, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Die Beter, die waren da, aber viele andere Glieder der Gemeinde waren nicht da. Ich habe einmal eine Woche in Berlin gehalten. Da waren jeden Abend viele Stühle leer und ich dachte schon, warum hat diese Gemeinde einen so großen Saal? Warum stehen da so viele Stühle? Da war nur ein Drittel besetzt von den Stühlen oder höchstens die Hälfte. Und dann kam der Sonntagmorgen, der letzte Tag dieser Veranstaltungswoche und ich traute meinen Augen nicht. Die Plätze haben nicht gereicht, man musste noch Stühle zusätzlich aufstellen. Dann war endlich die ganze Gemeinde da, am Sonntagmorgen. Und ich sage nochmal, ich weiß, es wird immer Gründe geben, die uns verhindern, wo wir mit gutem Gewissen zu Hause sein müssen und bleiben müssen. Aber ich möchte insgesamt sagen, Gott erwartet von euch, dass ihr an den Abenden da seid, so oft es geht. Es wird Gründe geben, aber wenn das nicht ist, dass niemand aus Trägheit und Lauheit zu Hause bleiben möchte. Es ist eure Gegend, in der wir hier leben, in der wir hier diese Woche durchführen. Es ist eure Umgebung, eure Verwandten leben vielleicht hier, eure Nachbarn, eure Bekannten, eure Arbeitskollegen. Es ist eure Gelegenheit. Und darum bitte ich euch, streicht doch den Gartenzaun eine Woche später. Der kann doch noch so lange warten. Da muss man doch nicht den Gartenzaun streichen in dieser Woche. Und abends ist man so kaputt, dass man nicht mehr in die Evangelisation gehen kann. Strickt den Pullover später, ihr lieben Schwestern, ja. Lasst euch davon nicht abhalten. Macht nicht unbedingt eine Hausschlachtung gerade in dieser Woche. Schlachtet das Schwein früher oder später. Versteht ihr? Legt die Dinge, die nicht sein müssen, nicht ausgerechnet in diese Woche. Und wenn jemand Geburtstag hat, feiert den Geburtstag früher oder feiert ihn später. Wenn man ein geistliches Anliegen hat, dann kümmert man sich darum. Dann lässt man das nicht zu, dass man unnötig abgehalten wird von der Evangelisation. Schiebt es auf und der Herr Jesus sagt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Unser Vater im Himmel, der will Seelen ziehen zu seinem Sohn in dieser Woche. Und da müssen wir auch sein. Da, wo meines Vaters ist, sagt der Herr Jesus. Da, wo Gott Menschen retten will, da gehören wir hin. Da müssen wir dabei sein als Beter und als solche, die eben mit den Leuten sprechen, die sie einladen, die sie mitbringen. Nicht nur als Statisten. Es geht nicht darum, dass hier Stühle besetzt sind. Darum geht es nicht, sondern innerlich ganz dabei sein und dann wird es auch ein Segen sein für uns. Wir sprechen über Voraussetzungen für eine fruchtbare Evangelisation. Als erstes haben wir gesagt, ordnen, unser Leben ordnen. Zweitens, beten. Jetzt kommt noch einmal ein harter Satz, habe ich auch von Wilhelm Pahls gehört. Jemand hat gesagt, eine Gemeinde ohne Gebetsversammlung ist ein geistliches Leichenhaus. Und ein Gemeindeglied, das nicht in irgendeiner Form von Gebetsgemeinschaft teilnimmt, ist wie ein Totengräber seiner Gemeinde. Das sind sehr harte Worte. Aber manchmal brauchen wir auch so einen harten Satz, der uns mal aufrüttelt. Wie steht es um unser Gebetsleben? Als Einzelne und auch als Gemeinde. Gemeinden, in denen nicht mehr gebetet wird, da wird sich oft schnell alles andere in den Mittelpunkt schieben. Und ich fürchte, dass der Herr selbst bald nicht mehr im Mittelpunkt ist. Gemeinden nach dem Herzen Gottes sind betende Gemeinden mit betenden Gliedern. Und so wollen wir ein Gebetsleben führen. Und auch unsere Gemeinden sollen Stätten des Gebets sein. Das gilt das ganze Jahr über natürlich, aber besonders, in besonderer Weise vor einer evangelistischen Veranstaltung. Es wäre auch gut, wenn wir uns vor jedem Abend zum Gebet treffen könnten. Ich weiß noch nicht, wann die Abende beginnen, aber dass man sich eine Stunde vorher trifft zum Gebet. Die jedenfalls, die abkömmlich sind, die nicht andere abholen und mitbringen hierher, die kommen können zum Gebet, vorher treffen. Und manchmal erlebe ich es auch, dass sogar während der Verkündigung, während des Abends, eine Schar von treuen Betern, es müssen nicht immer dieselben sein, das kann abwechselnd sein, beten für den Abend, für die Zuhörer, für den Evangelisten, für alles, was geschieht. Das waren immer besonders gesegnete Evangelisationen, wenn gebetet wurde, in besonderer Weise. Ich weiß, da können wir lamentieren und sagen, Gott ist souverän, Gott ist groß, er ist nicht auf unser Gebet angewiesen. Watchman Nee, ein chinesischer Christ, hat einmal gesagt, Gott hat nur so viel Macht auf Erden, wie er Kanäle hat, zu beten. Gott ist schon ein Stück weit, bindet er sich an unsere Gebete auch. Er will gebeten sein. Er will gebeten sein. Er erwartet unser Gebet. Und es hat mich sehr traurig gemacht, als ich von einer Großumfrage unter den englischen Gläubigen las, Christen in England. Sie wurden gefragt nach ihrem Leben, unter anderem auch nach ihrem Gebetsleben. Und da gaben viele Gläubige in England ehrlich an, wie viel Zeit sie täglich im Gebet verbringen. Und wisst ihr, das hat den Schnitt von insgesamt 5 Minuten täglich ergeben. Und da waren noch die Tischgebete mit eingeschlossen. Im Schnitt 5 Minuten bei Christen, nicht bei Namenschristen, bei Christen in England. Jetzt will ich kein schlechtes Licht auf England werfen. Ich fürchte, die sind gar nicht schlechter als die deutschen Christen oder die französischen oder amerikanischen oder wer immer, ja. Aber wenn diese Umfrage stimmt, ich kann es ja nicht nachprüfen, wenn nur die Tendenz stimmt, die da ausgedrückt wird, das ist natürlich viel zu wenig. 5 Minuten, 10 Minuten, das ist doch kein Gebetsleben. Wenn in Deutschland die Menschen täglich 2,5 Stunden im Schnitt, manche auch länger, vor dem Fernseher sitzen können, und ich fürchte, dass auch viele Christen damit in diese Statistik reinpassen, aber dann nur 5 oder 10 Minuten Zeit haben zum Gebet, dann ist doch dem Feind da etwas Ungehöriges gelungen, etwas Unmögliches eigentlich, was nicht sein darf. Wo sind die treuen Beter? Wo sind die Beter, die eine Gebetsliste in ihrer Bibel liegen haben, die auch namentlich jeden Tag für Menschen beten, für die Kinder und Enkelkinder selbstverständlich, aber auch für Nachbarn, für Arbeitskollegen, für Verwandte, täglich beten, dass sie errettet werden. Das gehört zu meiner täglichen Gebetsliste. Das ist wichtig für uns alle. Gebet ist nicht eine Frage der Zeit. Gebet ist eine Frage der Liebe zu unserem Herrn und zu den Menschen. Vielleicht habt ihr gehört von Susanna Wesley, der Mutter von John Wesley und Charles Wesley, den Gründer der Methodistenkirche, John Wesley. Und die Susanna Wesley hatte 19 leibliche Kinder. Da kommen selbst russlanddeutsche Familien nicht mehr mit, ja. 19 leibliche Kinder, und dennoch nahm sie sich jeden Tag in der Mittagszeit 1 Stunde Zeit zum Gebet. Jeden Mittag. Und sie schloss die Türe hinter sich ab, und draußen, da zankten die Kinder auch mal, ja, oder klopften an die Tür und guckten durchs Schlüsselloch, wann ist sie endlich fertig? Und sie war auf den Knien und betete: Herr, mach etwas aus dem John und mach etwas aus dem Charles. Und wie sie alle hießen, betete sie ihre Kinder durch. Und ich glaube, Gott hat ihr Gebet erhört. Wenn man das Leben von John Wesley sieht, der die Methodistenkirche gegründet hat, die damals natürlich noch anders dastand als heute, leider. Aber da ist schon etwas bewegt worden. Dort, wo er predigte, in den Landstrichen in England, da mussten überall die Gasthäuser schließen, weil keine Leute mehr kamen, die sich betrinken wollten. Mussten schließen. Und die Gefängnisse wurden leer, weil sich die Leute in den Gefängnissen bekehrten. Und eine solche Erweckung hat Gott dort geschenkt, in Wales und Südengland in jener Zeit. Das war wirklich Erweckung. Können wir heute nur von träumen. Also, und wir sehen, da waren Beter am Werk. Da waren Menschen, die gebetet haben. Wie eben Susanna Wesley und andere. Ihr Lieben, ich bitte euch, betet konkret für Menschen in eurer Verwandtschaft, Bekanntschaft, für Arbeitskollegen. Betet täglich für sie, bringt sie namentlich vor den Herrn. Und ihr werdet sehen, vielleicht bringt der Herr auch den einen oder anderen in die Evangelisation. Und vielleicht darf sogar der eine oder andere errettet werden. Wie groß wird dann die Freude sein, wenn Menschen ihre Knie vor dem Herrn beugen werden? Und ich erlebe manchmal auch in Gemeinden, dass da viel Fantasie ist, gute Fantasie in dieser Hinsicht. Zum Beispiel in einer Gemeinde, auch eine russlanddeutsche Gemeinde in Gummersbach, die macht es jedes Mal so, ich war schon mehrmals dort zur Evangelisation, dass sie sich vorher treffen zum Gebet, und da kommt wirklich eine Schar von so vielen, wie wir hier sind, zum Gebet vorher, und dann wurde Namen auf Zettel geschrieben, von solchen, die noch nicht bekehrt sind oder Ausgeschlossene, die auf eigenen Wegen sind, deren Namen wurden aufgeschrieben auf Zettel. Und jeder, der reinkam, nahm sich so 2, 3 Zettel mit den Namen. Da wurde namentlich für diese Leute gebetet. Und wir haben es erlebt, dass einige von diesen, für die gebetet wurden, dass sie zurechtkamen vor dem Herrn oder sich bekehrten. Wie groß war die Freude der Beter. So kann man es machen. Man muss es nicht so machen, aber fand ich eine sehr gute Idee und Praxis. Die Bibel sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Und wie können wir dem Herrn zeigen, dass wir es ernst meinen? Doch nicht, indem wir einmal etwas sagen und dann nie mehr daran denken, indem wir es immer und immer wieder vor ihn bringen. Und indem wir vielleicht auch einmal ein Opfer bringen für unser Gebet. Manche Gemeinden machen es auch so, dass sie sagen, manchmal ist ein Fastentag vor der Evangelisation, ein Gebets- und Fastentag, wo alle Geschwister der Gemeinde, die es gesundheitlich können, ermutigt werden zu fasten. Zuckerkranke Menschen oder so können nicht fasten, ja. Aber wer das gesundheitlich kann, der kann sich in besonderer Weise darauf vorbereiten. Oder was wir auch schon wiederholt gemacht haben, dass wir mal das Abendessen ausfallen haben lassen oder verschoben haben bis nach der Evangelisation, ja, nach dem Abend meine ich. Das Abendessen ausfallen lassen und in der Zeit, wo man sonst am Abendbrottisch sitzen würde und das Abendessen verzehren, in der Zeit beten miteinander. Das sind alles Möglichkeiten, das ist nicht verboten. Das ist eine gute geistliche Regel. Das haben unsere Väter mehr praktiziert als wir heute, die wir schon von manchen, ja, Wohlstandskrankheiten vielleicht auch schon mit infiziert sind. Beten. Lasst uns Beter sein, in besonderer Weise jetzt vor der Evangelisation. Es sind ja noch 3 Monate Zeit. Es ist noch eine lange Zeit, wo noch viel gebetet werden kann. Drittens und letztens, arbeiten. Ordnen, beten, arbeiten. Im Matthäusevangelium lesen wir am Ende den Missionsbefehl und da steht, geht hin. Geht hin. Wir sollen hingehen zu den Menschen. Wir sollen einladen. Es werden keine Engel vom Himmel kommen und die Einladungszettel verteilen in Almersbach und Heutensbach und Umgebung Backnang. Es werden keine Engel vom Himmel kommen. Das müssen wir tun. Wir sind Gottes Hände und Gottes Füße, im Bild gesprochen. Wir dürfen hingehen zu den Menschen und sie einladen. Gott ist nämlich kein Laufbursche. Manchmal höre ich in den Gebetsversammlungen das Gebet, ach Herr, gehe du doch selber durch die Straßen und lade du die Menschen ein. Ich weiß, wie das gemeint ist, ja, dass er das durch seinen Heiligen Geist tun möchte, aber im buchstäblichen Sinn wird Gott das nicht tun und durch die Straßen laufen. Gott ist kein Laufbursche. Wir haben Hände und wir haben einen Mund und wir haben Füße und wir dürfen hingehen und die Menschen einladen. Und wenn wir am zweiten Abend hier sitzen und oder vielleicht auch schon am ersten und wir sehen jemanden, den wir eingeladen haben und er hat versprochen zu kommen, er ist nicht da. Was machen wir dann? Dann gehen wir gleich abends nach Hause und rufen ihn an und sagen, wo warst du denn heute Abend? Du hast doch versprochen zu kommen. Wo warst du denn? Wenn du den Chor hättest singen hören, wenn du das Zeugnis gehört hättest, und vielleicht war auch die Predigt hilfreich, ja? Wo warst du denn? Du hast etwas Wichtiges versäumt. Komm, morgen Abend, ich hole dich ab. Um 7 Uhr bin ich bei dir oder 18:30, wann es immer ist. Und ich nehme dich mit. Da müssen wir ein bisschen wachsam sein. Nicht denken, den Leuten einmal einen Zettel geben, so Vogel, friss oder stirb, ja? Entweder kommst du oder kommst nicht, ist mir auch egal. Ja, so wird natürlich wenig passieren. Wir laden sie herzlich ein. Freundlich. Wir haken nach. Wir rufen an oder bieten ihnen an, sie abzuholen, wenn es daran fehlen sollte. In der Fantasie der Liebe hingehen, uns etwas einfallen lassen, Menschen einzuladen und uns nicht gleich von jedem kleinen Hindernis abhalten lassen. Das wollen wir nicht. Bei einer Evangelisation kam eine Frau in die Aussprache. Sie war Mitte 30, modern gekleidet, offensichtlich reich. Sie war Ärztin, wie sich herausstellte, und ihr Mann war Internist, auch Arzt. Und sie weinte bei dem Evangelisten. Und der Evangelist durfte ihr den Weg zu Jesus Christus zeigen. Und dann sagte die Frau etwas sehr Nachdenkliches, sehr Nachdenkenswertes. Sie sagte: Mein ganzes Leben lang laufe ich wie an einer unsichtbaren Mauer entlang. Und ich wusste, auf der anderen Seite, da gibt es etwas, da gibt es ein sinnerfülltes Leben. Bloß ich fand die Tür nicht. Ich fand die Tür nicht. Und dann durfte der Evangelist ihr den Weg erklären, dass der Herr Jesus selbst gesagt hat: Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird Weide finden. Und sie ging durch die Türe hindurch und wurde ein Kind Gottes an diesem Tag. Und dann fragte der Evangelist, es war Richard Kriese: Wie sind Sie eigentlich hierher gekommen in die Evangelisation? Und dann antwortete diese Ärztin: Ach, wissen Sie, meine Sprechstundenhilfe ist eine strahlende Christin. Meine Sprechstundenhilfe, meine Arzthelferin, ist eine strahlende Christin. Sie hat mich eingeladen. Seht ihr, ihr Lieben, darauf kommt es an, dass wir an unserem Platz, an dem wir stehen, Zeugnis sind. Nicht fehlerlos, nicht perfekt, das kann niemand von uns leisten. Niemand. Aber wir brauchen auch nicht perfekt sein. Wir sollen nur echt sein. Echt, aufrichtig, ehrlich. Einen geistlichen Menschen erkennt man nämlich gar nicht daran, dass er nie Fehler macht, sondern daran, dass er zu seinen Fehlern stehen kann. Haben wir das schon gelernt? Zu unseren Fehlern stehen zu können? Sind ihr Ehemänner, die zu ihren Fehlern stehen können und auch mal zu der Frau sagen können: Du, bitte vergib mir, ich war eben nicht lieb zu dir. Ich habe eine grobe Antwort gegeben. Haben wir das gelernt, wir Männer? Haben das die Frauen gelernt? Die Kinder gelernt, sich bei den Eltern zu entschuldigen? Und manchmal sogar die Eltern bei den Kindern? Haben wir das gelernt? Wir brauchen nicht perfekt sein. Wir sollen nur zu unseren Fehlern stehen können. Daran erkennt man Christen. Schaut, mit dieser Ärztin hätte man sicher lange diskutieren können über Evolution und viele naturwissenschaftliche Themen und philosophische Themen. Das hätte aber alles nicht geholfen. Da war eine strahlende Christin in ihrem Sprechzimmer dort. Und das war eine Taschenausgabe des Evangeliums, diese junge gläubige Frau. Und das genügte. Und die Ärztin wurde interessiert. Und sie fand an dieser unsichtbaren Mauer entlang den Durchgang zum Leben. Sie fand unseren Herrn Jesus Christus. Und darum ist es schön, wenn hier junge und ältere, strahlende Christen sind, die an ihrem Platz, in der Schule, am Ausbildungsplatz, an der Universität, am Arbeitsplatz, im Büro, an der Werkbank, zu Hause, in der Nachbarschaft, im Verein oder wo es ist, ein Zeugnis sind für Jesus Christus. Ich staune immer wieder, wenn ich lese in Büchern über die ersten Christen aus dem ersten Jahrhundert. Da kann man wirklich nur staunen. Wisst ihr, wie der römische Geschichtsschreiber Aristarchus die Christen in der damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert, im Römischen Reich, beschrieben hat, in einem Brief an den römischen Kaiser, schreibt er Folgendes: Dieser Geschichtsschreiber war kein Christ, er war nur Geschichtsschreiber, aber er hat die Christen im ersten Jahrhundert genau beobachtet, und hört mal, was er über die Gläubigen schreibt. Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denen, die sie unterdrücken, und machen sie zu ihren Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen sind rein und ihre Töchter sittsam. Ihre Männer gehen keine unrechtmäßigen Ehen ein und enthalten sich aller Unreinheit. Sie lieben einander. Sie retten die Waisen von denen, die ihnen Gewalt antun. Sie weigern sich nicht, den Witwen zu helfen. Sie nehmen einen Fremden auf und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Jeden Morgen und zu jeder Stunde loben sie Gott für seine Güte. Aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern nehmen sich sogar in Acht, dass sie dabei von niemandem bemerkt werden. Das ist in der Tat ein neues Volk, schreibt Aristarchus. Und es ist etwas Göttliches an ihnen. Oh, ist das ein Zeugnis. Das war die Visitenkarte der ersten Christen. Und da müssten wir wieder hinkommen. Das schenke uns der Herr, dass wir einfach durch ein echtes, durch ein authentisches Leben, sagt man heute, durch ein vorbildliches Leben unseren Herrn groß machen können, ihn ausstrahlen können, auch die Freude und den Halt, die Geborgenheit, den wir in ihm haben. dass wir etwas sein dürfen auf diese Weise für unsere Mitmenschen. Und dann werden sie auch kommen und werden fragen. Oder sie werden kommen, wenn wir sie einladen. Wenn sie an unserem Leben sehen, wir haben etwas, was sie nicht kennen. Die haben vielleicht ein tolles Haus, ein großes Auto, ein Swimmingpool, ein Perserteppich. Aber innen drin fehlt ihnen der Friede mit Gott. Sie haben keine letzte Antwort auf die Sinnfrage. Sie haben keine Vergebung ihrer Schuld. Es sind arme Menschen. Hier in der Gegend gibt es Millionäre. Mit denen möchte ich nicht tauschen. Das sind ganz arme Tropfe, weil sie innerlich so leer sind, so hohl, manchmal ausgebrannt wie ein Bombenkrater. Und darum wollen wir arbeiten, ihr Lieben. Darum wollen wir uns aufmachen und einladen. Wir wollen Beziehungen aufbauen, wie wir es gestern gehört haben in unserem Seminar. Wir wollen nicht erst 3 Tage vor der Evangelisation einen Überfall machen mit ein paar Einladungszetteln in der Hand und sie dem Nachbar in die Hand drücken und dem Arbeitskollegen. Wenn er uns das ganze Jahr lang egal war, wenn wir nicht mit ihm geredet haben, ihn kaum beachtet haben, ja, und dann soll er kommen, wenn wir ihm den Einladungszettel in die Hand drücken, dann wird er nicht kommen. Wir müssen Beziehungen aufbauen, womöglich sogar freundschaftliche Beziehungen, auch zu den Einheimischen hier, zu den Schwaben, die hier leben, ja, Beziehungen aufbauen und sie einladen. Dann werden auch einige kommen. Und bitte nicht denken, ich bin vielleicht nicht würdig genug, ich bin vielleicht nicht immer ein so gutes Zeugnis gewesen, ich habe vielleicht Fehler gemacht. Ja, dann wollen wir zu unseren Fehlern stehen und wollen trotzdem einladen und trotzdem beten und trotzdem die Leute mitbringen. Der Herr kann sie bringen. Lasst uns beten. Wir wollen nicht beten für eine erfolgreiche Evangelisation. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, dass mal ein paar Abende lang hier der Saal vielleicht ganz voll sein wird. Das ist nicht genug. Wir wollen beten für eine fruchtbare Evangelisation. Was ist der Unterschied zwischen erfolgreich und fruchtbar? Erfolg kann man machen. Frucht ist ein Geschenk. Und darum wollen wir beten um eine fruchtbare Evangelisation. Es wäre so schön, es wäre so wichtig, dass nachher, nach diesen Abenden, hier in der Gemeinde Gesichter zu sehen sind, die heute hier noch nicht zu sehen sind. Neue Menschen, dass Menschen sich von Herzen zu Gott bekehren und Gott die Ehre geben, dass lau gewordene Gläubige wieder ernstlich dem Herrn nachfolgen und mit neuer Freude, dass Menschen vom Rand der Gemeinde gerettet werden, ins Zentrum vorstoßen, zu Christus hin, auch aus unseren Familien, die Kinder, die noch nicht errettet sind, die Enkelkinder, dass Menschen aus der Welt, die vielleicht gar keinen Bezug haben bisher zur Bibel und zu Gott und Christentum, auch solche kann der Herr erretten in diesen Tagen, denn er ist ein Gott, der Wunder tut. Wollen wir es ihm zutrauen und wollen wir auch nicht im Wege stehen, sondern, wie wir gehört haben, ordnen, beten und arbeiten. Ich muss zum Schluss kommen und ich will wiederum mit einem Bild schließen. Wir haben jetzt lange, intensiv über die Verantwortung gesprochen, die wir Christen haben im Blick auf die Evangelisation. Ich als Evangelist, ihr als die veranstaltende Gemeinde. Jetzt haben wir lange darüber gesprochen. Wir haben uns hinterfragt und wir haben vielleicht auch uns geprüft. Und einige denken vielleicht, ja, wenn du das so betonst, dass wir ja diese Voraussetzungen erfüllen sollen für die fruchtbare Evangelisation, das hört sich ja so an, als könnten wir das machen, als müssten wir nur richtig Buße tun und wir müssen nur viel beten und wir müssen nur viele Leute einladen, dann wird es eine fruchtbare Evangelisation geben. Es ist doch Gottes Wirken, oder? Es ist doch das Wirken des Heiligen Geistes, wenn das alles geschieht. Ja, ist richtig. Aber es ist kein Entweder-Oder. Ich will es an einem letzten Bild zeigen. Schaut, wenn auf dem Meer ein Segelschiff liegt und die Segel sind runtergelassen, da steht der blanke Mast ohne Segel, dann kann Wind sein oder sogar Sturm, aber das Schiff wird sich nicht viel fortbewegen, oder? Wenn die Segel unten sind, nur der Mast da steht, es wird sich nicht weit fortbewegen. Es wird so vor sich hindümpeln. Aber wenn die Segel aufgezogen sind und dann Wind kommt oder gar Sturm, Das ist dann schon wieder gefährlich. Aber wenn dann guter Wind kommt, dann wird das Schiff Fahrt aufnehmen und wird sein Ziel bald erreichen. Schaut, und das übertragen wir jetzt wieder auf uns, auf unsere Situation. Der Herr möchte die aufgezogenen Segel sehen in unserem Leben und hier in der Gemeinde. Er möchte, dass wir uns alle vorbereiten, dass wir das ernst nehmen, im Gebet, in unserem ganzen Leben, mit unserem Wirken, dass wir da ganz dahinter stehen, jeder von uns möglichst. Die Jugendlichen auch, die Kinder womöglich schon. Wenn wir so als Ganzes die Segel aufziehen, das möchte der Herr sehen, dann wird er auch den Wind schenken. Für den Wind kann nur er sorgen. Wir können den Wind nicht schenken, ja? Das kann nur er machen, den geistlichen Wind, der weht, wo er will. Das ist Gottes Sache. Aber er will die aufgezogenen Segel sehen. Er wird doch keinen Wind geben, wenn wir nur den blanken Mast da stehen haben. Das wird er nicht tun. Und so gehört das zusammen. Er will die aufgezogenen Segel sehen und dann wird er für den Wind sorgen. Also können wir uns nicht rausreden. Wir sind ganz mit hineingenommen in die Verantwortung. Und darum lasst uns beten, lasst uns wirken, lasst uns einladen, unser Leben ordnen, so als würde es ganz an uns liegen, so als wäre es alleine unsere Verantwortung. Aber gleichzeitig wollen wir im Hinterkopf behalten, dass ohne Gottes Wirken, ohne seinen Geist alles vergeblich wäre, dass er es ist, der Menschen zieht zum Sohn, dass er es ist, der Menschen die Wiedergeburt schenkt und den Glauben. In dieser Haltung wünschte ich, dass wir alle in diese Woche gehen im März, wenn sie stattfinden wird, wenn sie stattfinden soll, wenn wir zusammen diesen Dienst tun sollen. Darüber werden die Brüder noch beraten. Aber wenn sie das so beschließen, dann bin ich gerne bereit zu kommen. Und dann wollen wir uns alle miteinander gebrauchen lassen für diesen Dienst. Wollen wir aufstehen zusammen zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir wollen uns jetzt ganz bewusst in dein Licht hineinstellen. Wir stehen schon in deinem Licht, Herr. Du hast zu uns geredet durch dein Wort. Und wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns lieb hast. Du hast es ja tausendfach bewiesen, du hast uns errettet durch Jesus Christus. Du hast ihn für uns gegeben an das furchtbare Kreuz. Wir durften die Erlösung erfassen. Wir dürfen hier in der Gemeinde sein. Und Herr, du hast uns einen Wunsch ins Herz gelegt, ein Brennen, ein Verlangen, dass noch viele andere Menschen dich finden und das Heil, das in Jesus Christus verborgen liegt. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt auf diese Evangelisation zugehen dürfen, wenn du es uns so schenkst, hilf uns, unser Leben zu ordnen, hilf uns, im Licht zu wandeln, hilf uns, in Reinheit zu leben, der Gedanken, der Worte, unseres ganzen Lebens. Hilf, dass wir keine erkannte Sünde in unserem Leben dulden, denn dein Heiliger Geist macht mit keiner Sünde Frieden. Hilf uns auch, wo nötig, uns zu versöhnen, Dinge in Ordnung zu bringen, wieder gut zu machen, was einfach dran ist in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass sowohl ich als Evangelist als auch die Gemeinde hier als Veranstalter, dass wir von dir gebraucht werden können, dass wir nicht im Wege stehen. Hilf uns auch zu beten, Herr, treu zu sein im Gebetsdienst. Segne die Beter hier in der Gemeinde, lass möglichst viele Gemeindeglieder sich beteiligen an den Gebetsstunden und Gebetskreisen. Lass viel gebetet werden für diese Evangelisation. Und hilf auch, Herr, dass wir arbeiten. Hilf, dass viele Glieder ihre Gaben zur Verfügung stellen, die Sänger und die Menschen, die einladen, die hingehen, die Zettel verteilen, die Gespräche führen. Jeden, Herr, den du mitgebrauchen willst, im Bereich Musik oder Zeugnis oder wo es auch sein mag, Seelsorge, schenk, dass viele bereit sind, damit zu helfen. Herr, lass uns zusammen das Netz des Evangeliums auswerfen und sorge du für die Fische. Sorge du dafür, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen und deiner Gemeinde hinzugetan werden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.